Heute gibt es eine Geschichte von Pete. Pete war Zimmermann und Dachdecker. Er hat rund um die Uhr gearbeitet, 7 days a week, also pausenlos. Er hat reingeklotzt, er hat, auch was das Trinken betrifft, reingeklotzt. Er hat, was das Rauchen betrifft, voll reingeklotzt. Und er hat, was Beziehungen, Partnerschaften angeht, auch reingeklotzt. Tagsüber auf dem Dach, abends in der Kneipe und nachts bei irgendeiner. Das war Pete's Leben. Und dann ist er auf dem Dach und es wird ihm schlecht. Mehr erzähle ich gar nicht. Auf jeden Fall begegnet er Gott auf eine ganz außergewöhnliche Weise. Und das erzählt er uns im Film.
Amen.
Amen. Pete, du hast irgendwann mal, ich weiß nicht, wo das war, ein Statement gegeben über dein Leben. Und für ein Stichwort, ob du das gesagt hast, weiß ich nicht. Mhm. Aber das hieß das wilde Leben in der Jugendzeit.
Ja.
Habe ich noch recht?
Ja, das. Hey. Ich bin nicht der ich geworden bin, aber ich habe eine andere Vergangenheit.
Ja, du, ja. Nimm mich mal mit rein in die Vergangenheit, das wilde Leben. Mhm. Das war echt eine Annahme. Ich dachte, hat er es gesagt oder hat er es nicht gesagt? Vom wilden Leben zur Entdeckung des Glaubens habe ich immer aufgeschrieben. Richtig.
Das passt sehr gut, aber genau.
Dann lass mal anschwellen.
Ja, mache ich. Das Interessante, ich bin christlich aufgewachsen. Also ganz behütet, kleines Dorf, 1000 Seelen, mehr Kühe als Einwohner. In Sachsen, einem wunderschönen Bundesland. Und das Interessante ist, ich habe das irgendwie von klein auf immer mitbekommen, aber immer Glaube, würde ich sagen, reduziert auf das Gebet vor dem Essen. Mhm. Und Kirche ist sonntags. Mhm. Ich glaube, dass meine Eltern das so übernommen haben von ihren Eltern. Das war so quasi diese Art Glaube zu leben. Und damals habe ich gedacht, das ist so.
Schon ernst? Kirche gehen?
Ja, schon ernst. Auch es gibt einen Essen, Gott, ne? Beten, also das schon. Aber ich würde sagen, dass Glaube relevant ist für die 6 Tage dazwischen. Mhm. Bis zum nächsten Gottesdienst. So.
Das sagst du heute.
Das sage ich heute. Und aus der damaligen Zeit habe ich es nicht anders gekannt. Mhm. Und deswegen war es auch nicht schlecht. Und ich merke so, wir reden auch als Familie sehr, sehr offen auch über die Zeit damals und auch über diese Themen, wo wir sagen, hey, wir haben viele sehr, sehr gute Dinge mitbekommen, auch glaubenstechnisch.
Als Kids,
genau. Wir haben eine super Gemeinde, kleines Dorf, richtig verbunden. Du teilst dein Leben. Da war ganz, ganz viel Positives. Mhm. Aber leider halt immer nur Sonntag. Essen und so weiter. Aber unter der Woche hat dann jeder auch seins gemacht und war mit seinen Themen beschäftigt. Und natürlich gab es auch Herausforderungen, aber da hat man irgendwie auch mit drüber gesprochen. Aber es ist dann nie bei diesem Setting, wie es wir heute erleben, das ist nie dazu gekommen, sage ich mal. Ne? Und das Interessante ist, dann gehst du so eine christliche Laufbahn durch. Du machst deinen biblischen Unterricht sonntags und dann gehst du in die Jugend und in der Jugend übernimmst du kleine Aufgaben und dann von den Aufgaben wird es irgendwie zu einer Leiterschaft und dann würde ich sagen, ich war schon engagiert im Tun. Mhm. Weil ich gemerkt habe auch, es gibt so ein schönes Lied und das hasse ich heute. Ich muss es wirklich von ganzem Herzen sagen, ich mag das nicht. Und es geht so, das kennen bestimmt ganz viele. Pass auf, kleines Auge, was du siehst.
Mhm. Also mit diesem Vater schaut
und pass auf, dass da alles richtig läuft.
Und das hat dir Angst gemacht?
Nee, das hat mir eher gesagt so, der sieht auch, ob ich was mache oder nicht.
Ah, also das Tun.
All dieses Tun. Mhm. Und ich habe auch echt gedacht, so okay, kommt auch später noch, ne? Aber wenn ich einen Satz, sage ich mal vorweg, wenn ich einen Satz sagen würde, was über meinem Leben lange Zeit stand, ist, ich tue, also bin ich.
Ah, okay.
Ne? Und es hat sich sehr, ich tue Sonntag in die Gemeinde gehen. Und das macht mich aus. Und dann natürlich ein bisschen, ich tue Dinge auch für Gott in wirklich guten Atmosphäre und ich mache ganz viel. Und das Spannende, was ich auch dann entwickelt hat, dass ich so einen, ich nenne das manchmal witzigerweise, so ein bisschen schizophrenen Lebensstil entwickelt habe. Weil ich war Sonntag und in diesen frommen Kreisen diese Person,
ja,
die ich gelernt habe zu sein, und
ja,
die ein Stück weit auch ich war, aber ja, es gab ganz viel, was niemand wusste, wie ich halt auch gelebt habe.
Kann ich kurz unterbrechen?
Mhm.
Also das eine ist ja das, dass du sagst, so lebe ich gegenüber der Gemeinde und Gott, mhm, und so weiter. Also ich sagtest du, ich tue, also bin ich.
Mhm.
Aber das kann ja, das hat sich das auch niedergeschlagen in deinem anderen Leben, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Also wenn du von Schizophrenie, ja, nicht, nur als Beispiel,
ja, ja,
ne, dass du Freundschaften eingegangen bist und hast dort getan, um zu sein.
Mhm.
Definitiv. Klingt das jetzt philosophisch,
ja,
oder?
Nee, das trifft ziemlich gut. Also ich habe ja Schule nicht so besonders gemocht. Weil es mir einfach sehr, sehr schwer fiel. Also manche Sachen habe ich geliebt, aber manche habe ich auch wirklich gehasst, sag ich mal, ganz unvoreingenommen. Und das Spannende ist, ich war froh, wo die Schule vorbei war.
Mhm.
Weil dann konnte ich das tun, was ich wirklich gut tun konnte. Nämlich handwerklich arbeiten. Ich würde sagen, ich habe da Talent, ich bin da begabt, ich bin in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen. Es fiel mir immer leicht, Dinge zu tun. Und habe dann eine Ausbildung angefangen als Dachdecker und Zimmermann oder erst Zimmermann. Und diese Ausbildung war geprägt von einem Wettkampf, der Beste zu sein.
Ach.
Am meisten zu leisten, am meisten herauszustechen, am schnellsten fertig zu werden. Und ganz viel habe ich wieder über mein Tun definiert. Ne?
Ah,
auch
ja,
da wieder.
Also war das ganze Leben eigentlich so.
Das hat so angefangen. Dann ist die... Das Interessante ist, dann ist die Ehe meiner Eltern zerbrochen und das hat durch diesen ganzen Aspekt noch also befeuert quasi, weil ich hatte keinen Ankerpunkt mehr zu Hause. Also habe ich mir im weiblichen Gegenüber einen Ankerpunkt gesucht, so der mir die Liebe, die Aufmerksamkeit, die Zuwendung, die Verbundenheit gegeben, die ich zu Hause verloren hatte, und habe auch gemerkt, ich sag mal krass, ich weiß, wie ich sein muss, damit Menschen mich mögen und damit auch das bekomme, was ich möchte. Nämlich Zuwendung, Aufmerksamkeit. Und hab gemerkt, so, das ist schon krass, bis hin, würde ich sagen, wo ich dann meine Ausbildung fertig hatte, habe ich lange Zeit wirklich Dinge getan und habe das nie beobachtet. Und dann hat mir irgendwann mal jemand gespiegelt, überall, wo wir lang gehen, sagst du, das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Guck mal, das sieht gut aus, ne? Das habe ich gemacht. Und habe mich ganz viel über das, wo ich auch unterwegs war, ne, einfach darüber gezeigt, wer bin ich, so, und was kann ich alles.
Mhm.
Und das ist halt bis dahin eskaliert, würde ich fast schon sagen, einfach weil das hat nichts mit normalem Lebensstil zu tun. Ich habe mich dann ich war immer noch gläubig und bin dann in die Gemeinde gegangen, aber mein ganzes Leben und mein Sein hat sich um eine Sache gedreht, nämlich das heißt, im Außen das sich zu definieren, wer bin ich, durch das Tun, habe dann angefangen in der Firma zu arbeiten, da habe ich 7 Tage die Woche durchgearbeitet.
Sieben Tage die Woche durch.
Und das sah so aus, dass wir montags sind wir mal auf Montage gefahren, bis Donnerstag, dann sind wir Donnerstagabend nach Hause, Freitag in die Firma, Sachen vorbereitet, Samstag vorbereitet, Sonntag LKW geladen und Montag früh um 4 wieder los.
Das war ja praktisch für den Chef.
Ja, das war sehr praktisch.
Wenn er so einen hat.
Solche Leute brauchen
wir. Der macht es.
Ja, ja. Und das war wirklich krass und mir hat's gefallen.
Ja.
Das war absolute Befriedigung.
Das Tun oder das gelobt werden?
Alles, beides. Mhm. Dieses Zusammenhang. Und das Problem ist bloß, es gab nie genug. Und wenn du es nicht bekommen hast, bist du ins Tal der Tränen abgestürzt. So, und hast das dann eher mit Alkohol schöner getrunken, die Sache. Und das war das Zweite, was ich parallel entwickelt habe. Mit dem Handwerk muss man einfach sagen, das hat sehr viel Gutes, aber auch die Kehrseite, dass man generell viel Alkohol trinkt.
Mhm.
Und ich würde sagen, so dann ab 18 würde ich schon sagen, vielleicht sogar früher. Echt sehr viel Alkohol getrunken habe. Bis hin quasi, es gab so den Peak, wo ich auch dann, da komme ich schon dazu, wo ich so ungefähr so 12 bis 15 Flaschen große, ne, halbe Liter am Tag getrunken habe.
Bier.
Plus Schnaps. So. Und das ging auch früh um 7 los.
Ja.
Hab 2 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht. Und halt durchgearbeitet, ne. Und das war, damals in dem Stand denke ich so, das war eine total schöne Zeit, habe ich mir damals eingeredet, ne. Und das, was du halt dann in Verbundenheit gesucht hast, dann bist du quasi, warst du auf Montage, ne? Dich hatte ich eh niemand gekannt, warst eh eine andere Person, und dann hast du halt da mal ein Techtelmechtel und hier mal, ne? Und warst immer der smarte, attraktive Zimmerer mit kompletter Montur, ne?
Mhm.
Und Hut, ne? Was immer irgendwie Eindruck geschinden hat. Du hast es nie geschafft, unauffällig in eine Kneipe reinzugehen, weil dein ganzes Äußeres so, ne? Hat schon gesagt, schau mich an.
Mit Hut und schwarze
Jacke. Ja, volles Programm mit Weste und allem, okay. Zip und Zap.
Warst du auf der Walz oder wie heißt
das? Nee, das war eins meiner Wünsche und ich bin sehr dankbar, dass Gott den nicht erfüllt hat.
Okay. Ne?
Weil ich habe ein paar Ansätze gehabt, da hinzugehen. Ich habe viele Dinge erlebt, wo ich gemerkt habe, auch damals mit dem Bewusstsein, wenn ich das machen werde, werde ich nicht 3 Jahre überleben, glaube ich.
War dir das schon bewusst, dass du
das einen Lebensstil hast? Genau.
Ne, der, also im Peak hier mit 12 Flaschen Bier plus
Das
XY ist, Schnäpsen rausläuft.
Genau. Aber einfach dieses Leben, es dreht sich alles um Arbeit, es dreht sich alles um dieses sich darüber zu finden, zu definieren. Und das ist ein bisschen ambivalent. Ne? Auf einer Seite habe ich es gebraucht, weil ich so eine Sehnsucht in mir hatte, die ich damit irgendwie gestillt habe, zugestopft habe, mit allen möglichen Sachen, mit Frauen, mit Alkohol, mit Machen und Tun, weil ich, würde ich sagen, aus der heutigen Sicht echt Respekt, Angst hatte, wer ich eigentlich wirklich bin.
Wann oder wie genau beides? Wurde dir zum ersten Mal klar, meine Güte, was lebe ich da eigentlich?
Ich habe ganz viel theoretisch gewusst, was wahr ist, aber ich würde sagen, in meinem Herzen die tatsächlich erlebt, auch emotional.
Wie was wahr ist, was meinst du damit?
Also diesen Glaubensthema, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und für dich gestorben ist. Diese ganzen theologischen Konzepte quasi, würde ich sagen, ich kannte die, ich wusste davon, ich habe auch eine innere Überzeugung, dass es wahr und richtig ist, aber danach, dass es so sehr mich auch in meinem Herzen immer so geprägt hat, dass ich anfange, danach bewusst zu leben, mich auszustrecken. Diese ganze, das waren 2 getrennte Welten. Ne?
Und wie kam der Schritt von der Theorie zur Praxis?
Das war ein Montagmorgen im März.
Oi, du musst genau noch, ne?
2008. Den Tag genau kann ich dir nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ein Montag. Und
das reicht ja.
Und wir waren auf dem Weg auf Montage wieder.
Ja.
Es war diese Hochzeit von Machen, Machen, Machen. Alkohol und Frauen und zu wenig Schlaf. Und ich bin an dem Montagmorgen krank geworden. Wir sind hingefahren, ich fühle mich nicht so richtig fit. So, und wir sind dann angekommen und bin auf meinen damaligen Chef zugegangen. So, mir geht's nicht gut. Es ist echt besser, wenn ich Pause mache, ne? Und mich hinlege. Und er hat es dann bereit erklärt, ein bisschen mit Zähnen, knirschenden Zähnen, so ein bisschen nach Hause zu fahren, ne? Weil die Arbeit lässt sich ja nicht von alleine machen. Und man war ja so ein guter, motivierter Mitarbeiter und man kalkuliert ja so, ne? Und dann bin ich trotzdem gefahren.
In die
Unterkunft, wo wir da gestartet. Okay. Und ich habe mich dann geduscht, also das ist immer gut, weil du bist auch echt kaputt. Und habe mich ins Bett gelegt, bin eingeschlafen. Und dann ist mir eine Stimme begegnet, die einfach total liebevoll, total nahbar, total verständnisvoll, fürsorglich gesagt hat, ändere dein Leben.
Mhm.
Und ich bin aufgewacht und habe mich gefragt, kann das gewesen sein? Also ich in dem Moment habe ich nie die Frage gestellt, habe ich da irgendwie was auch immer, ne? So? Fieberwahn, keine Ahnung.
Könnte ja auch sein, ne?
Könnte ja auch sein, aber ich habe gesagt, also ein Fieberwahn wäre nicht so liebevoll, so nahbar, so voller Interesse. Das war nicht so, ändere jetzt dein Leben, sonst. So, sondern es gibt viel mehr und das, was du gerade tust, ist nicht das, was eigentlich für dich ich erdacht habe.
Das ist deine Interpretation.
Das ist meine Interpretation.
Von ändere dein Leben.
Genau. Mhm. Einfach von der Art und Weise, wie das war, weil das war nicht vorwurfsvoll. Null. Sondern eher so vielleicht auch mit den Gedanken, warum wirfst du das weg, was ich dir eigentlich gegeben habe? Ja? Und das war so spannend. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich folge mal diesen Dingen, weil es einfach so attraktiv, so schön war, so irgendwie auch vertraut.
Die Stimme. Hast du das mit Gott in Verbindung gebracht oder erstmal gar nicht so?
Nee. Habe ich mit Gott in Verbindung gebracht, ziemlich schnell. Klar, erstmal habe ich so, ach komm, weißt du, was soll das schon? Und auf der anderen Seite habe ich dann länger wir von den 4 Stunden nach Hause gefahren, weil es nicht besser geworden ist, bin ich dann quasi am nächsten Tag nach Hause gebracht worden von meinem Chef. Und es war aber so eindrücklich, und so bewusst, dass ich damals mit meiner Freundin, mit der ich zusammen war, und wir haben alles andere als ethisch perfekt gelebt, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, und habe ihr gesagt, hey, das ist mir passiert und ich möchte in meinem Leben was ändern. Und da hat sie nur drauf gesagt, das möchte ich aber nicht. Und dann hast du die Wahl, bleibst du dem treu, was du merkst, innerlich passiert da gerade was, oder machst du so weiter, wie du es bisher gelöst hast, du ertränkst es oder lenkst dich einfach ab.
Sie wollte dich so, wie du bisher warst.
Ja, und auch das, was wir gemeinsam hatten und Überzeugungen, wie wir Dinge gelebt haben. Und auf einer Seite ist natürlich ein schönes Kompliment. Aber auf der anderen Seite merke ich so, es hat sich was verändert, weil ich realisiert habe, das, was ich bis jetzt mache, wird mir nicht das geben, was ich eigentlich mir davon erhoffe.
Hast du das so formuliert für dich damals schon?
Was nicht hieß, alles war einfach und weg.
So, naja, wenn man am Tag 12 plus x tischt, ne, dann kann man ja nicht gleich auf null gehen.
Nee, das kann man nicht. Und das Interessante war, die Reaktion von ihr hat mich natürlich verletzt, auch emotional. Ich so, boah, ich habe jetzt hier diese Seile, die mich halten. Das ist ein komisches Gefühl.
Ja.
Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe meine Sachen gepackt. Ich so, hey, boah, dann ist die Beziehung mit hier, wir haben knapp ein Jahr, ein bisschen mehr länger, aber ein Jahr zusammen. Dann ist die Beziehung beendet für mich, weil ich kann und möchte nicht so weiter.
Und sie hat nicht gekämpft um dich? Naja.
Sie ist natürlich in Tränen zusammengebrochen und hat das getan, wie sie halt solche Sachen, ich sag mal, bewältigt. Mhm. So. Ich würde sagen, keine Ahnung, man ist immer später schlauer, ne? Heute vielleicht hätte ich mehr Gespräch, mehr Zeit, aber innerlich hatte ich so eine Klarheit darüber und so einen inneren Frieden, dass das die richtige Entscheidung ist. Also entweder für oder gegen. Also dieses, und das hat sehr dann auch mein Leben mit dieses All or Nothing. Also all ich bin ganz drin oder ich bin ganz draußen. Und wenn es da jemand gibt, der so viel Interesse an mich hat in meinem Leben, was ja eigentlich nicht so wirklich nicht so bedeutsam ist in meiner Wahrnehmung, dann reinkommt und sagt, hey, ich habe ein Interesse an dir. Und ich möchte, dass du in deinem Leben einfach etwas veränderst und Stufe in den Veränderungsprozess gehst mit, ich sag mal, Klammer auf, nicht mal, wo ich weiß, wo es hingeht. Der war ja nicht ein Marshallplan mit 10 Punkten, so räumst du dein Leben auf und das wartet auf dich und dein Leben wird glücklicher und erfüllter und toller und schöner.
Und das ist das Ergebnis, so, ne? Das sieht dann so aus.
Ja, ne? So, und das gab's alles. Aber einfach nur so, hey, da ist jemand, der wahrscheinlich ein echtes Interesse an deinem Leben hat. Und dieses echte Interesse, würde ich sagen, dass es da jemanden gibt, und dass es nicht irgendjemand ist, sondern dass es einen himmlischen Vater gibt, der sich mitteilt und der das Beste für uns im Blick hat, egal an welchem Punkt wir im Leben stehen. Und dann auch, wenn ich nicht alles menschlich erklären oder greifen kann, ich vertraue trotzdem dieser Stimme, weil ich innerlich merke, da ist eine Resonanz, da ist was anderes. Und wenn ich es nicht rausfinde, ist eine verpasste Chance.
Wäre die Resonanz nicht gewesen, hättest du es ja auch nicht gemacht. Ne? Kann ja jeder Traum kommen.
Ja.
Und der da heißt, ändere dein Leben.
Und das Besondere ist, ich würde sagen, bis dahin habe ich mein Leben nie geträumt. Also ich habe in meinem Leben bis jetzt, würde ich sagen, 4 oder 5 Mal diese Art von Träume gehabt. Und das war der erste. Hat reich 19, 20, 20 Jahre gebraucht. Bis dahin.
Und du hast es mit Jesus in Verbindung gebracht?
Ja.
Und dann bis nach Hause?
Bis nach Hause. Und dann straight dran geblieben. Und was ich auch gesagt habe, also mein Leben hat sich, also du gehst den ersten Schritt und merkst, oh, auf Dauer das durchzuziehen, ist doch ganz schön anstrengend.
Wie bleibt man dann dran? Liest man dann auf einmal in der Bibel? Oder?
Nein, tatsächlich nicht. Es war kein Automatismus. Ja, bis heute ist es einfach eine bewusste Entscheidung dafür.
Mhm.
Aber damals würde ich sagen, das war die eine Sache, ich wusste, hey, da gibt's mehr, auch wenn ich nicht greifen konnte, aber ich bin unterwegs so, ne? Und dieses Unterwegssein hat einfach diesen einen Bereich aufgeräumt. Es war damals auch die Zeit, wo ich noch auf Wanderschaft gehen wollte. Und teilweise kamen dann Menschen bei mir zu Hause in die Wohnung. Ich habe damals alleine gewohnt. Da waren überall gepackte Tüten.
Bei dir?
In blauen Säcken. So, ich bin im Aufbruch. Ich bleibe nicht. Ne? Also wirklich so on the way. So, ne? Weil ich das einfach, ich hätte nie die Wohnung gebraucht. Ein Bulli ausgebaut hätte mir gereicht. Ich war eh nie zu Hause. So. Ich war immer auf Arbeit so und habe die 4 Stunden in der Nacht geschlafen, bis ich wieder auf Arbeit war. Also
die Wohnung hätte ich auch nicht sehen wollen.
Genau. Also ist ja nie was dreckig geworden. Deswegen konnte man immer reingehen. Aber trotzdem, ich hab da nie einen Wert auf ein Zuhause gelegt. Ne?
Mhm.
Weil es für mich nicht wichtig war.
Ich habe nie einen Wert auf Zuhause gelegt.
Mhm.
Immer on the road.
Immer on the road, möglichst. Auch vielleicht mit gepaart davon, weiß ich nicht, mit länger drüber nachdenken, fällt mir gerade auf. Sondern so, weil halt Dinge vielleicht auch zu Hause zerbrochen sind und du eher gesagt hast, alles außer dort zu sein, wo du Menschen vielleicht hast, mit die dir ja Schmerz oder ne, mit bereitet haben oder wo es einfach emotional belastet ist. So, ne? Ja, und dann ging es weiter. Klar, ich habe dann natürlich erstmal weitergearbeitet. Ich habe dann die Firma gekündigt. Das war der nächste Schritt, weil ich gemerkt habe, das ist ein Umfeld, das tut mir nicht gut. Also, sei es alkoholtechnisch unter Frauen und unterwegs und dieses Arbeitspensum und so weiter. Und habe dann meine Mutter selbstständig tatsächlich dort in der Firma von meiner Mama. mit der Idee, dieses Unternehmen mal zu übernehmen.
Quasi also wieder was weg, oder?
Wieder was weg. So, ne? Mhm. Und dann ist was sehr Interessantes passiert in meinem Leben. Ich habe damals in einer Band gespielt, man sieht es mir ab und zu noch an mit meinen wilden Haaren. Ich bastel ein Schlagzeug. Nicht. Ja, heute bin ich vorher gefahren, aber das hat sich eigentlich nicht gelegt. Und wir haben abends so eine Bandprobe gehabt und wir haben einen neuen Schlagzeuger bekommen. Und ich habe dann gewechselt auf Bass und haben den abgeholt in der Nachbargemeinde. War ein junger Typ, 16, aber ein grandioses, begabtes Talent mit den Sticks in der Hand. Und dann habe ich seine Jugendleiterin getroffen.
Lass mich raten.
Die Johanna, meine heutige Frau. So, und weil ich ja eine gewisse Affinität zum weiblichen Üben über hatte, war ich da relativ direkt. Ne, und habe sie eingeladen zur Bandprobe heute Abend, weil wir normal auch gegrillt haben, ein bisschen falke Party gemacht, ne, ob sie mitkommen will. Und dann kam die. Und es war so schön, weil sie mir am Rückspiegel immer berichtet, wie das für sie war. Ich habe an dem Abend halt zu viel getrunken, deswegen wusste ich es nicht mehr. Und das war halt interessant. So, du saßt die ganze Zeit neben mir. Und hast mir ständig Fragen gestellt. Und das war so aufdringlich, ne?
Und du fragst dich heute, welche Fragen?
Ja, welche Fragen? So, und über was und so. Also es war einfach, was hat sie gesagt? Sie wollte heute sagen, man hat nicht daran gezweifelt, dass du Interesse an meiner Person hast.
Das ist sehr, sehr fein umschrieben.
Ja, genau. An dem Abend habe ich es noch angeboten, nach Hause zu fahren, ne? Und das war auch echt, wo ich in heute Tag denke, was für eine Bewahrung, was für ein Dummkopf war ich, dass ich trotz unabhängig meines Alkoholpegels immer Auto gefahren bin, ne? Wie dumm. Also wirklich dumm. Und dann ist was passiert, dass sie, obwohl sie von außen überall davon abgeraten bekommen hat, hat sie innerlichen Frieden gehabt, doch.
Mit dem Typen eine Beziehung anzufangen. Mhm.
Und dann sind wir am 24.06.2009 zusammengekommen. Und ich habe sie dann im Oktober 2009 gefragt, ob sie mich heiraten will. Das hat sie leicht überfordert. Nee, im selben.
Ach,
nur ein paar Monate später. Also im Juni zusammengekommen, im Oktober.
Das ist sportlich. Ne?
Aber ich habe gemerkt, so, da ist was anders so an der Beziehung. So, ne? Da gibt es jemanden, der sich echt für dich interessiert, der auch hinter deine ganze Fassade schauen kann, der Geduld mit dir hat, der ein Verständnis hat. Und also das war was Besonderes.
Bist du nicht mehr in deinem alten Job? Mhm. Du hast diese Stimme gehört, ändere dein Leben, hast auch angefangen. Mhm. Bist immer noch gut dabei, was das Trinken betrifft. Triffst die Frau deines Lebens. Wie hast du den Jesus deines Lebens getroffen?
Mhm. Das ging eine ganze Zeit später los, tatsächlich. Wir haben uns dann gefragt, wir haben dann geheiratet. Und das Interessante ist, wir haben uns dann die Frage gestellt, was wollen wir mit unserer Beziehung, mit unserer Ehe? Und dann kam dieser Gedanke, Theologie zu studieren. Der war einfach da. So, ne? Ich hatte immer mal früher darüber gesprochen, aber eher so, ja, ne, wäre mal irgendwie interessant, nochmal was zu machen, ne, in die Richtung irgendwie. Weil es ja, obwohl ich Schule hasse, so, obwohl es gar nichts für mich ist, hatte ich so einen innerlichen Reiz, so ein Gedanken nur, habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, bin ein paar Leuten gesprochen, ne? In dem Kontext, wo wir herkommen, kennt man nur Wiedenest. Jetzt im Nachhinein, wo ich dann bei Wiedenest war, habe ich gedacht so.
Das theologische Forum.
Ja, genau, theologische Forum. Habe ich gedacht, krass, wie viel Ausbildungsstätten in diesem Land gibt. Ich habe da nie zuvor nachgedacht. So, in unserem Horizont gab es nur Wiedenest. So. Habe da mit ein paar Leuten gesprochen, das war inspirierend und schön und haben uns dann einfach die Sache angeguckt, Pfingsten 2012. Und das Interessante ist, dann wurden wir angenommen. Damals dann mit einer Tochter sind hierher gezogen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Abraham, der berufen wurde, ein neues Land wegzuziehen, alles hinter sich zu lassen und einfach neu zu starten. An einem neuen Ort, mit einem neuen Setting, mit allem Neuen. Ne?
Aber so. Mit dem Jesus hat das ja immer noch nicht so viel am Hut,
ja,
oder?
Das kommt jetzt, pass auf. Und das ist ja das Verrückte.
Das ist ja witzig.
Dass ich angefangen habe und dann habe ich 6 Wochen so ein Fach gehabt, wo ich mir danach die Frage gestellt habe, an was habe ich eigentlich geglaubt? So. Und wie viel war in meinem Glauben auch Leistung? Und dann gab es so einen Moment, das war ein Besinnungstag.
Was heißt das?
Das war ein Tag, der im theologischen Forum eingerichtet wurde, um einfach von dem Ganzen, was man sonst tut, sich mal auf das Wesentliche zu besinnen. Begegnung bewusst mit Gott zu suchen, gemeinsame Reflexionszeiten zu haben, also einfach diesen Rhythmus, zu dem man normal der Alltag hat, zu rauszukommen und sich ein Thema auch zu widmen. Und es war einfach so Begegnung mit Gott. Und dann habe ich mich früh hingesetzt, so ein bisschen wie ein bockiges Kind, und habe gesagt, ich habe jetzt so viel gehört von dir. Ich habe gedacht, dass ich viel wusste von dir. Aber das scheint alles nicht so zu sein. Jetzt möchte ich, dass du mir zeigst, dass ich geliebt bin, dass ich dass es dich gibt so und dass es auch eine Perspektive hat. Nicht nur irgendwie so ein emotionales Gedusel oder so. Ne?
Mhm.
Und dann sag mir, ich war damals nicht ganz so bibelfest so wie heute oder hab dann so Epheser 2, Vers 8. Ne? Glaube ist ein Geschenk, nicht aus Werken heraus, dass ich jemand rühme.
Ja,
ne? Genau. Ja, und das reicht schon. Das war das, was ich gelesen habe und was wichtig war für mich in dem Moment. Das ist diese Glaube und das, was ich was ich die ganze Zeit suche, nicht etwas, was ich produzieren kann, so, sondern das ist ein Geschenk. Ähnlich wie Johannes 1,9, Johannes 1,12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ne? Und dann hast du gemerkt, okay, also irgendwie ist es meine bewusste Entscheidung für, aber irgendwie ist es auch, ne, es wird, also ist etwas, was von außen in mein Leben hineinkommt, was ich auch nicht irgendwie manipulieren oder produzieren kann, sondern es hat was mit meiner Offenheit, meiner Sehnsucht zu tun, dass ich da sag, hey Gott, zeig dich einfach mir. So, ich will nicht ein produziertes Bild von dir, so bist du und so musst du sein. Und dann war es irgendwie eine Mischung zwischen für Wahrhalten, auch ein bisschen mit, ich sag mal, das so auf, das ist gefühlt wie so ein Blog, ne, da unten durch eine Botschaft. Und in dem Moment lese ich den Text, das klappe ich auf und dann steht, mit Werken hat dein Glauben nichts zu tun. Und mein ganzes Lebenskonzept, denke ich so, hä? Also ich war Jugendleiter, ich habe das und jenes und, ne, und hin und her und irgendwie ist mein, ist es das gar nicht, darum geht es gar nicht so, sondern es gibt einen ganz anderen Horizont so. Und das war so spannend und das war noch, das war der Anfang dieses Tages, so, das war in der ersten Stunde. Und am Ende hatten wir in der Turnhalle, so ein großes, große Halle, haben wir uns alle getroffen, einen großen Kreis gemacht, in der Mitte war eine Weltkarte. Da standen Kerzen und so ein Licht. Und wir sollten einfach beten, so, gibt Gott uns ein Land auf dem Herzen, wo er sich wünscht, dass wir für beten, so, ne. Und das war sehr emotional. Das erste ist halt, ich habe bei der Zeit war ich fast mal ruhig und also so, ne, es hat mir Deutschland aufs Herz gelegt. So, und ich so, boah, ja, ich bete für Deutschland. Bete ich so weiter für Deutschland. Und guckst so hoch und ja, da sind so ein paar Leute, die gehen dahin mit den Kerzen und er hat ja, machst es auch. Und damals hatte ich einfach zu viel Schiss, sehr schambehaftet. Nee, machst du nicht so, ne? So, das sollen die anderen, die mit mehr Vorsprung, Glaubensvorsprung machen. Und dann ist es passiert, ich habe mich dann hingekniet, habe gebetet für dieses Land oder für unser Land und guck nach oben, guck in die Runde und spür, wie so eine tiefe innere Gewissheit mein Herz und mein ganzes Sein erfüllt. Und da kommt wieder so ein Satz, du bist dabei, du bist geliebt, du bist eingenommen und einer von den vielen Kerzen auf dieser Erde stehen, wo sich Gott wünscht, dass da was entsteht, du bist dabei. Und du brauchst nichts dafür zu tun. Du bist angenommen. Und das war, ich würde sagen, das hat mein komplettes theologisches Studium auf den Kopf gestellt. Meine Frage nach, was suche ich? Es hat danach einen immensen Wissensdurst ausgelöst, das Ganze zu greifen. Es hat mich mega bewegt, sagen, hey Gott, wenn du so ein Interesse an meinem Leben hast, was so verkürzt war, und ich gucke um mich herum und sehe so viele Menschen, die Sehnsucht haben und suchen und die ähnliche Lebensmuster abspielen, und ich sage, wenn die wüssten, dass du die Antwort auf diese Themen bist. Und das war damals auch meine Entscheidung, dann auch in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, da Erfahrungen zu sammeln, weil ich gemerkt habe, ich möchte mein Leben nicht für andere Dinge nutzen als für diese wichtige Aufgabe.
Peter, aber deine Frau war ja noch nicht so weit, oder? Dann kommst du heim und sagst, du, Schatz, ich muss dir was erzählen.
Ja, pass auf. Und das war für uns als Ehepaar eine sehr, sehr krasse Spannung, weil sie war natürlich Mutter zu Hause. Ich habe eine extreme persönliche und auch geistige Entwicklung. Das war wie so, ich habe Red Bull getrunken, ja, und sie Baldrian-Tee. So, das war, wir waren auseinander und das hat natürlich richtig auch Spannung in unser Leben gebracht, ne? Weil ich kam jeden Tag mit neuen Ideen und Inspirationen, was ich bei mir tue. Das
ist schrecklich.
Ja, und sie sitzt zu Hause und denkt so, ja. Ich habe Windeln gewechselt.
Geh mal kurz raus und da ist deine Tochter, die hat gerade rein, ne?
Ja.
Mach mal das
ja,
hier.
Ja, genau. Ich habe Wäsche gewaschen und Essen gekocht. Ja. So. Und natürlich hat es Spannungen verursacht. Das Schöne war, dass vom Studium das so auch war, dass die Ehefrauen nach Möglichkeit einfach mit kostenlos studieren konnten, Teilkurse mit. Und dann war sie im ersten Jahr ganz viel mit dabei, trotz unserer, also deiner Familie. Und 2014 kam unsere zweite Tochter. was das natürlich dann komplett aufgelöst hat. Ne? Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass wir dann so ein bisschen, sie hat ihre sozialen Kontakte natürlich auch in der Gemeinde hier gehabt, wo wir Anschluss gefunden haben am Anfang, ne, im Mutter-Kind-Kreis. Und das war dann auch abgedeckt, so, weil ich hatte mein Feld so, ne? Sozial, ich bin da angekommen und sie hat da auf jeden Fall länger gebraucht.
Du warst ja dann im Orbit, ne? Mit deiner Rakete und ja, sie genau. War unten auf der Erde.
Genau, und dann habe ich Praktikum in der Kirche gemacht, Kirche Voberg, wo ich heute auch angestellt bin. Und das hat uns sehr geholfen.
Piet, wenn du heute zurückguckst, ne? Ja. Und guckst den alten Piet an, was denkst du dann?
Ich kann heute mit Menschen, mit jungen Erwachsenen gut reden, die Ähnliches erlebt haben.
Und das ist meine letzte Frage. Piet, vielleicht schaffst du es in zwei Sätzen.
Mache ich gern.
Was würdest du jemandem raten, der sich in einer ähnlichen Situation befindet wie du damals? Und der will sein Leben verändern. Was würdest du ihm raten? Kann man das zusammenfassen?
Auf den Kern reduziert würde ich sagen, hey, es gibt da jemanden, das habe ich in meinem Leben erlebt, der ein echtes Interesse an deinem Leben hat. Und wenn du den begegnest, wird sich dein Leben verändern.
Wer ist Gott für dich?
Jetzt ein liebender Vater, der größte Ermutiger, der Perspektivgeber und schön die sichere Burg und mein Fels. Weil auch heute merke ich scheitere, ich komme manchmal in alte Lebensmuster und dann zu wissen, ich weiß, wo ich hin kann, wo ich mich wieder erde, wo ich sein kann und mich wieder ausrichten kann auf mein Leben und da weitermachen kann.
Danke, Piet.
Gerne.
Vielen Dank, du. Darf ich dir noch meine 4 super Schlussfragen stellen?
Ich bin gespannt, hau raus.
Welches Buch hast du nicht nur einmal gelesen und wenn ja, warum?
Das ist die Bibel tatsächlich. Die ist ganz gut. Wenig, die ist nicht lange nachdenken.
Liest du gern, oder?
Ich lies sehr gern, ja.
Ja. Zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 10 Jahren?
Zum Alkohol.
Aha. Und dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Hängt also ein bisschen damit zusammen.
Ja. Wenn du dich was entscheidest, tu es entschlossen.
Also dranbleiben.
Ja. Trotz Scheitern. Das ist immer so ein witziger Spruch, so ja, hinfallen, aufstehen ne, und Kronenriechen, ja. So. Im einfachsten Sinnbild trifft das aber ganz, ganz viel. Ne? So dieses sich von den Herausforderungen nicht sagen, ja, ich habe es ja gleich gewusst, so, sondern nee, du hast dich was entschlossen und du ziehst es durch und es gibt jemanden, der dein größter Mutiger ist. Und als Gewohnheit würde ich sagen, mir hilft Routine. Tatsächlich, ich habe gemerkt, in meinem Chaos, Dinge, die sich immer wiederholen, geben mir extreme Sicherheit. Und das ist ein Verhalten, weil ich sage, ich weiß, wenn ich früh aufstehe, was ich tue, wann ich es tue, wie ich es tue. Und es gibt mir enorm viel Ausrichtung. Es hat sehr, sehr viel mit der Beziehung mit Bibellesen zu tun. Mhm. Und auch, ich sage, okay, wie verhalte ich mich, wenn ich gestresst bin, wenn ich Dinge entscheiden muss. Und darüber sich Gedanken zu machen und das einfach gut ins Leben um wieder zu bringen und dran zu bleiben.
Letzte Frage.
Ja.
Plakat. Wenn du irgendwo in Gummersbach hier
ja.
An der Megakreuzung, wo 34 Fahrspuren zusammenkommen, das Plakat, was draufschreiben dürftest, was würdest du draufschreiben?
Da würde draufstehen tatsächlich, Gott will dich. Und das Interesse ist, ich finde solche Plakate immer kitschig. Ne? Das ist ja, wenn ich da vorbeifahre, denke ich so, ja, weißt du, Gott sieht dich, so einen großen Glockenturm. Ne?
Ja.
Ne? Und denkst du, ja, das habe ich auch genau das erlebt. Genau das ist es. So einfach und vielleicht wie kitschig ich das finde, das hat so eine geistige Realität und eine Wahrheit und eine Besonderheit für unser Leben. Genau. Und vielleicht wird unten drunter noch stehen, neben dem, dass es in Gott gibt, würde ich sagen, dass du nicht alleine unterwegs sein musst.
Also, Gott will dich.
Mhm.
Du bist nicht alleine unterwegs.
Mhm.
Schreib uns gleich mal auf, was?
Ja, für die Plakatwerbung. Wenn du das dann aufwächst, weiß ich, wer das
ist. Ja, ja. Piet. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Danke für deine Geschichte, fürs Erzählen.
Mhm.
Super.
Ja, vielen Dank.
Das war's schon. Ich werde nicht müde, euch zu bitten, erzählt eure Geschichte. So wie Piet gerade. Da muss man nicht vom Dach fallen beinahe und muss auch nicht 12 bis 15 Bier am Tag trinken, sondern das kann ja auch anders gehen. Wie bin ich, wie seid ihr mit Jesus in Kontakt gekommen? Wie hat er euch gesucht und gefunden? Fragezeichen. Meldet euch info@superfromm.tv. Hier steht's. Schreibt mich an. Und dann treffen wir uns hier. In 2 Wochen geht's den nächsten Film. Film für Film. Es gibt auch eine Neuigkeit bei Faces. Guckt auf die Homepage www.faces.events. In 2 Wochen, ich wiederhole mich gern, neuer Film. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Und tschüss.